Ja, letzte Woche hat Paul angefangen, ein bisschen von der Zusammenhang oder Kontext vom Ezra zu erklären. Wir haben als prophetisches Input das bekommen, dass Ezra für uns jetzt 2018 in der Begegnungskirche ein wichtiges Buch ist und sein kann. Und Paul hat uns alle ermutigt, das Buch nochmal zu lesen. So lang ist es nicht. Und das bringt immer Ermutigung. Ich habe das als Kernvers rausgenommen. Er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Das war die Worte vom Cyrus, Kyrus. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch, beides. Ja, auf Englisch Cyrus, klingt sehr englisch, ja. Er war natürlich kein Engländer, ja. Aber er hat gesagt, er hat mir befohlen, das heißt, Gott hat ihm befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem im Juda zu bauen. Es geht um das Haus Gottes. Es geht um den Tempel. Ja. Und wir wissen alle, dass diese Gebäude hat nichts mit Tempel zu tun, sondern was hier in unserem Herz ist, hat mit Tempel zu tun. Aber Gemeinde, das ist auch ein bisschen dazwischen. Es ist mehr als ich persönlich, aber bedeutet nicht das Gebäude. Die Gemeinde ist eigentlich, wo Gott unter uns zusammen zu finden ist. Nicht nur bei mir zu finden ist, sondern zusammen. Deswegen dachte ich, das wär wichtig. Ich habe versucht, eine kleine Zusammenfassung von letzter Woche zu machen. Hochinteressant, wenn man daran denkt, was man persönlich von einem Predigt bekommen hat. Ich könnte vielleicht 10, 15 verschiedene Meinungen herkriegen, was Gott dir persönlich letzte Woche gesagt hat. Aber ich habe versucht, ein bisschen mich daran zu erinnern, die Hauptpunkte von Pauls Predigt. Das sieht sehr klein aus, oder? Ja, tut mir leid. Erster Punkt, Gott benutzt auch die Ungläubigen, seine Zwecke zu erreichen. Und das ist für mich immer etwas, das mich demütigt. Ja? Ich bin Kind Gottes, ich bin Sohn Gottes, ich bin mit dem Geist getauft, ich kann wirklich für Gott was schaffen. Und dann sagt er, ja, vielen Dank, Nigel, aber es gibt andere, die ich auch gebrauchen kann. Ja? Das heißt, wir haben kein Monopolie in diesem Bereich. Gott will was tun und er benutzt alle Werkzeuge, die er benutzen will, das zu machen. Und zweitens, man merkt, er kommt nie zu spät, auch nie zu früh. Er kann die Zeiten genau verstehen und weiß, wenn die Zeit richtig ist, einzugreifen, in die Geschichte der Menschen einzukommen. Und das gibt mir Vertrauen, dass Gott weiß genau, wo wir jetzt sind und wann wir jetzt sind und wenn die Zeit ist, was Neues zu machen. Und drittens, und das war für mich, glaube ich, letzte Woche der Hauptpunkt, er zwingt sein Volk nie, etwas zu tun. Er weiß, wie wir ticken. Ja, ihr kennt die zwei Gruppen von Ezra. Ja? Er meinte, die wirklich ein Herz haben, geh, bau. Und die keine Lust haben, ist kein Problem, gibt einfach Geld. Ja? Es war, so wie ich das verstehe, kein Verdammnis für die Gruppe, die keine Lust hatten, zurück nach Jerusalem zu gehen. Und das ist selbst erstaunlich, aber spricht von der tiefe Barmherzigkeit, das in Gottes Herz ist. Okay, ich wollte heute ein bisschen Richtung Vertrauen gehen. Ich glaube, für mich, als ich das Buch Ezra durchgelesen habe, war mich das als eine der Hauptthemen in diesem Buch. Vertrauen ist so nötig. Und das fängt natürlich mit Gott an. Gott ist treu für immer und ewig. Hier könnte man Amen sagen. Ja, ich sage das nochmal. Gott ist treu für immer und ewig. Ach, excellent. Ja, ja, ja. So ist die Wahrheit. Gott ist treu. Und Gott bleibt seinem Wort treu. Es steht im Jeremia 20, denn so spricht der Herr, sehe, ich will dich zum Schrecken machen für dich selbst und alle deine Freunde. Sie sollen fallen durch Schwert ihrer Feinde und du sollst es mit eigenen Augen sehen. Und ich will ganz Juda in die Hand des Königs von Babel geben. Der soll sie wegführen nach Babel und mit dem Schwert töten. Gott hat es schon vorausgesagt. Das wird passieren. Und Gott ist seinem Wort treu. Und geht weiter, Jeremia 25, wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, und um ihre Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. Gott hat im Voraus schon den Leuten, das Volk schon versprochen, sie werden in Gefängnis gehen. Und nach 70 Jahren werden sie zurückkommen. Das hat er gesagt, das hat er versprochen, das hat er getan. Gott ist treu. Was steht in seinem Wort, ist sozusagen vertrauenswert. Darauf können wir uns wirklich vertrauen. Gott hat es gesagt, er wird es zustande bringen. Gott ist sein Wort treu. Gott bleibt auch seinem Bund treu. Und das ist vielleicht nicht so offensichtlich von hier. Aber 1. Mose 12 steht geschrieben, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir kommen immer wieder zu diesem Vers zurück, weil Gott hat versprochen, sein Volk Israel soll ein Segen sein für alle Geschlechter auf Erden. Und die Gemeinde kommt genau in diesem Versprechen hinein. Wir sollen auch ein Segen sein. Wir sind gesegnet, damit wir anderen segnen können. Das ist Gottes Bund. Das war sein Zweck, sein Plan von Anfang an. Und Gott bleibt sein Bund immer treu. Sein Plan ist inzwischen nicht verändert worden. Die Juden sind berufen worden, ein Segen für alle Nationen zu werden. Die Begegnungskirche ist berufen worden, so nach einigen prophetischen Worten, ein Gebetshaus für alle Nationen zu sein, so wie auch eine Familie für die Einsamen. Und wir haben auch als Gemeinde einige prophetische Worte bekommen, aber die zwei habe ich jetzt für heute rausgenommen als Beispiele. Was hat Gott uns als Gemeinde gesagt, sogar versprochen? Weil in dieser wollen wir wachsen. Gottes Plan bleibt nach wie vor stehen. Wollen wir mitmachen? Auch wenn es anders aussieht. Denkt ein bisschen daran, der Bund von Gott ist nie verändert worden. Aber Abraham und sein Sohn sahen so anders aus als das Königreich Davids. Denkt ein bisschen daran, wie das Königreich Davids aussah mit großen Tempel und alle Stämme und Lobpreis und Opfer und so weiter. Aber Abraham und seinem Sohn, er lebte genau unter diesem Bund. So wie Jakob und seine 12 Söhne und alle die das Problematik von Jakob. Ja? Der Bund, das versprochen, bleibt stehen. Aber manchmal sieht es etwas anders aus. Die Berufung bleibt immer dieselbe. Gott ist treu und er will nur mit uns arbeiten. Vielleicht nur ist ein bisschen stark, aber er will mit uns arbeiten. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Oder vielleicht anders übersetzt, oder wer hat Vertrauen auf seinem Gott? Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer eine übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, Gut und Vieh, außerdem, was sie aus freiem Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Wer hat Vertrauen auf seinem Gott? Wer hat Vertrauen auf seinem Gott? Wer hat Vertrauen genug zu sagen, ich verlasse die Stadt, das Land, wo ich jetzt wohne, und gehe zurück in die Ruinen von Jerusalem? Wer hat Vertrauen hier unter uns, etwas neu anzufangen? Das braucht Vertrauen, braucht eine Entscheidung. Und diese Entscheidung ist sehr oft sozusagen eine Mitarbeit. Es steht in Vers 5, da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Haben die Häupter selbst sich entschieden oder nur alle, deren Geist Gott erweckt hatte? Das ist für mich eine Hauptfrage. Kann Gott sagen, ich erwecke jetzt den Geist in die und der und dieser und jener und ja? Oder sucht er mit seinem Geist die Menschen, die bereit sind, sich für Gott nochmal zu öffnen und sagen, Herr, mach was in mir, mach was Neues in mir, komm du in mir. Weil ich bin selbst überzeugt, Gott zwingt uns nie an. Er will immer mit uns mitarbeiten, er will mit uns gehen, mit uns sein. Das will er. Und ich glaube, es steht hier, deren Geist Gott erweckt hatte, es war so wie die Möglichkeit, wer will denn, dass sein Geist erweckt wird? Und die Leute, die willig waren, mit diesen Leuten konnte Gott arbeiten. Das ist eine Mitarbeit. Gott sucht Leute, die nach ihm sehnen, nach seinem Reich, sein Königreich sehnen und wollen mit ihm bauen. Bin ich bereit, dass Gott meinen Geist erwecken kann? Oder bin ich jetzt zufrieden und bequem? Bin ich wirklich bereit, was Neues in Gott zu wagen? Gott sucht mutigen Mitarbeiter. Mutigen Mitarbeiter. Wir brauchen Mut, mit unserer Gemeinde neu anzufangen. Das ist selbstverständlich. Am einfachsten ist zu sagen, ja, so wie es ist, lass uns denn dort noch bleiben und gehen. Das ist kein Problem. Ja, it's not broken, don't fix it. Wenn es nicht kaputt ist, muss nicht repariert werden. Und sie richten den Alter wieder her an seinen früheren Städten, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Denkt ein bisschen daran, das Volk Israel, die zurück nach Jerusalem gekommen sind, waren so mitten unter den Feinden. Überall herum waren die Feinden. Und die hatten keinen Tempel. Sie konnten nicht in den Tempel reingehen und ihr Opfer machen. Nein, der Altar stand draußen. Es gab nur einen Altar. Es war kein Tempel damals. Ja? Das heißt, alles, was sie machten, konnte die Feinden direkt ansehen. Das braucht Mut. Ja? Wir haben auch Straßengottesdienste hier in Berlin gemacht. Und ihr, die dabei waren, könnt sagen, Es ist ganz anders. Es ist ganz anders, ja. Wenn wir hier in unserem Saal, alles, was wir machen, ist ja überhaupt kein Thema. Aber draußen auf der Straße, es ist was anderes. Ja? Das braucht Mut. Und so war es für die, die zurück nach Jerusalem gekommen sind. Die opferten den Herrn Brandopfern. Denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes. Also trotz dieser Furcht waren sie bereit, das zu machen. Sie haben doch eine Entscheidung getroffen. Und wir brauchen Mut, mit unserer Gemeinde neu anzufangen. Vielleicht nicht wirklich Furcht vor den Völkern des Landes, das ist nicht so präsent oder aktuell für uns, sondern mehr, sie funktionieren eigentlich gut. Warum sollen wir uns drauf kümmern? Ich sage euch, weil, wenn wir nicht schon jetzt anfangen zu bauen, wird die Gemeinde zunichte kommen. Sieht euch jetzt unser altes Profil an. Es gibt so viele Gemeinden, so viele Kirchen und die sterben einfach aus. Ja? Wenn wir nicht aktiv Gottes Gegenwart, Gottes Plan, Gottes Zweck suchen und ihm sagen, wohin dann, Herr, dann stirbt die Gemeinde. Wir können nicht bleiben, so wie wir sind. Das Volk war auch bereit, so mit der unvollendeten Arbeit anzufangen. Obwohl es kein Tempel gab, haben sie sich trotzdem versammelt um den Altar herum. Hier können wir sehen, wie es für uns wichtig ist, etwas anzufangen, ohne das Ende schon im Voraus geplant zu haben. Ja? Wir sind in dem BK 2020-Prozess eingegangen, ohne wirklich zu wissen, was der Endpunkt ist. Ja? Das wissen wir nicht vom Anfang an bis Ende. Ja? Aber wir müssen genau wie das Volk Israel bereit sein, in diese unvollendete Arbeit einzugehen und einfach anzufangen. Das müssen wir machen. Es war ein Schüler in einem Roman in England und der Lehrer hat ihm gesagt, hast du jetzt deine Hausaufgabe zu Ende gemacht? Und er hat gesagt, nein, ich habe das noch nicht vollendet. Und dann sagt der Lehrer, weil du es noch nicht angefangen hast. Und er muss sagen, ja, du hast recht. Ich habe es noch nicht angefangen. Ja? Und der eine muss vor dem anderen kommen. Ja? Wir müssen anfangen. Und es gibt eine Tendenz, sollen wir sagen, eine Tendenz unter einigen von uns, zu sagen, ich muss das alles wissen zu Ende, bevor ich anfange. Und ich bin so froh, dass das Volk Israel das ganz anders gemacht haben. Sie waren bereit. Es geht los. Wir haben von Gott etwas gehört und wir gehen in diese Offenbarung ein. Und im Gehen werden wir noch mehr verstehen und sehen. Ich glaube, für die Jünger Jesu, es war immer dieses Prozess im Gehen mit Jesus, wo sie von ihm gelernt haben. Ich bin mir sicher, dass er nicht alles im Voraus erklärt hatte, sondern unterwegs hat er das gemacht und erklärt. Und das ist für uns auch wichtig. Das Prozess, in dem wir sind, braucht mutigen Leute, so wie auch die Entscheidung, jetzt hier anzufangen, wo wir jetzt sind, mit den Ressourcen, die wir schon haben. Ja? Es lohnt sich überhaupt nicht, immer zu träumen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir 500 Leute im Gottesdienst hätten? Wie wäre das, wenn? Und so weiter. Ja? Wir können nur anfangen mit, was wir haben. Wie der Junge mit seinen 5 Brot und 2 Fische. Und sehe, was Jesus davon gemacht hat. Okay. Wir reden hier von Vertrauen. Wie sieht Vertrauen aus? Wie kann man Vertrauen messen oder sehen? Und erstens sehe ich, dass wir eine Bereitschaft haben, Veränderungen willkommen zu heißen. Esra 3,12. Viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun das Haus vor ihren Augen gegründet würde. Warum haben sie geweint? Sie haben gedacht, oh weh, was wir jetzt machen, es ist unmöglich, dass das neue Haus, die Herrlichkeit des früheren Hauses haben kann. Wir erinnern uns daran, die gute alte Zeit. Wir wissen, wie es damals war, wie schön das war. Ja, wie alles so viel besser war. Und was wir jetzt sehen, kann nie so sein, kann nie so gut, kann nie Gottes Herrlichkeit so widerspiegeln. Aber sie wussten schon, dass was früher war, konnte nie wieder zustande kommen. Es war vorbei. Der Tempel wurde zerstört. Es konnte niemals genauso wieder aufgebaut werden. Vielleicht waren sie auch verschämt, haben sie ein bisschen Schuldgefühl, denn sie wussten, warum der Tempel zerstört worden ist. Ja? Jeremia hat es prophezeit, das Volk hatte gesagt, naja, und dann waren sie von ihrem Stadt rausgeworfen, im Gefängnis. Ich glaube, für die Älteren damals, das war eine sehr schwierige Zeit. Eine sehr schwierige Zeit. Sie wollten eigentlich zurück, aber zurückgehen kann man sehr selten. Und es geht weiter. Viele aber jauchzen mit Freuden. Also auf der einen Seite kommen die, die weinten. Hier jauchzen die mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weiterhin hörte. Denkt ein bisschen an diese Szene, was damals passiert. Überall dieses Geschrei, dieses Lärm eigentlich, ja, vom Weinen und Schreien und Jauchzen und Jubeln. Aber hier auch kommt kein Verdammnis. Hier sagt Gott nicht, die weinten, sie sind ausgeschlossen. Die jauchzen, die sind die Richtigen, mit denen wollen ich arbeiten. Nein, so ist unser Vater nicht. Er nimmt uns an, wo wir jetzt sind. Er hat Erbarmen über uns. Er versteht uns, er kennt uns im Tiefsten. Und deswegen war es für Gott überhaupt kein Problem, die weinten und die jauchzen. Eigentlich war Gott froh, dass die Leute mit vollem Herz reagiert haben. Ja? Hier waren keine Laodiceen, die lauwarm waren. Ja? Entweder, wow, das ist so gut, oder, Herr, das ist so schlecht. Ja? Beide sind gut, versteht er, dass sein Volk reagiert haben und mit ganzem Seele dran war. Das war für ihn wichtig. Aber interessanterweise, denkt ein bisschen daran, die zwei Gruppen haben gerade das Gleiche gesehen. Was haben sie gesehen? Den Altar. Mitten im Ruin vom Tempel. Haben aber ganz anderes reagiert. Ja, es ist nicht, dass eine Gruppe was gesehen habe und die andere Gruppe etwas anderes gesehen. Nee, die haben alle das Gleiche gesehen. Und warum haben die denn anders reagiert? Wegen ihrer Wahrnehmung. Wir brauchen Vertrauen, um zu glauben, dass die zukünftige Gemeinde noch stärker sein kann. Wir haben alle Geschichte von der Vergangenheit, alle Geschichte von die gute alte Zeit. Aber wer wagt sich, Geschichte von der Zukunft schon jetzt zu träumen? Wer ist bereit, Geschichte von der Zukunft schon jetzt zu träumen? Gott nimmt uns alle in Liebe an und ermutigt uns, die Zukunft positiv anzuschauen. Und ja, er ermutigt uns zu anfangen, zu denken, wie wäre wenn? Nicht, wie wäre es, wenn wir so viel mehr Leute oder so viel mehr Geld oder so viel mehr Ressourcen hätten, sondern wie wäre es, wenn ich in dieser Gemeinde was Neues mache? Wie wäre es, wenn wir im Vertrauen wachsen, damit Gott hier mehr aufbauen kann? Wie wäre es, wenn, ja, Träume für die Zukunft schon jetzt? Zweitens, wir glauben, dass Gott uns direkt ansprechen kann. Und wir werden, ich glaube, später zurück zu diesem Thema von Prophetie, wir werden dann zurückkommen. Aber wenn ihr im Voraus ein bisschen Vorgeschmack haben wollt, so ist dieses Workshop für euch. Lobpreis und Anbetung sind Glaubensschritte. Es steht hier geschrieben, und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt war. Das ist dann Kapitel 3. Irgendwie. Ja. Sie dankten dem Herrn. Wofür? Was hatten sie damals Konkretes zum Danken? Eigentlich ein Tisch, ja? Ein Altar. Vielleicht ein Steintisch, kein Holztisch, ja? Damals war nichts zu sehen. Kein Beweis der Barmherzigkeit und der Güte Gottes. Das war ein Glaubensschritt, zu sagen, wir danken dir, Herr, denn du bist gut. Unendlich ist deine Güte. Ja? Sie hatten Vertrauen auf die Zukunft, was zu kommen wird, aber was damals nicht zu sehen war. Ja? Und manchmal als Gemeinde ist es für uns sehr, sehr einfach zu denken, wir sehen, was wir haben und wir danken Gott dafür und das ist gut. Aber diese Bereitschaft, Gott zu danken im Voraus, für was noch nicht zu sehen ist, ja, das braucht einen Glaubensschritt. Und Gott sucht solche Leute, die nicht nur mit ihren Augen sehen, die äußeren Augen, sondern die inneren Augen sehen, die Güte, die Barmherzigkeit Gottes im Lobpreis, im Anbetung, im Gebet. Das ist ein Glaubensschritt. Hier sehen wir unser Vertrauen. Das Kreuz ist für uns wie der Altar für die Juden. Sie versammelten sich um den Altar herum, genau wie wir ums Kreuz herum uns sammeln. Hier kommen wir mit Demut an. Hier erkennen wir die eigene Schwäche. Hier fokussieren wir auf Jesus. Hierher müssen wir regelmäßig zurück. Immer wieder liest man im Esra, wie die Leute zurück zum Altar kommen. Das war für ihn so dieser Hauptpunkt, dieser Zentralpunkt von ihrem Glauben. Und für uns ist es das Kreuz. Immer wieder zu Jesus, immer wieder zum Kreuz. Zu erkennen, Herr, alleine schaffe ich es nicht. Aber mit dir, hier können wir was machen, hier können wir was schaffen, hier können wir was aufbauen. für dein Reich. Und letztlich, Gebet ist immer ein Zeichen des Vertrauens. Esra 3,6, am ersten Tag des siebenten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen. Aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Diese Brandopfer, diese Opfer kann man als Zeichen, als Symbole für Gebet sehen. Und regelmäßig kamen sie im Gebet vor dem Herrn. Auch wenn nicht alles vollkommen ist. Ja? Es kommt immer wieder in diese Kapitel, der Tempel wurde noch nicht gebaut. Sie hatten nur einen Altar, wo sie zu Gott kommen konnte. Und wir haben als Team, als ältestes Team gedacht, dass in dieser Zeit ist auch für uns als Gemeinde Gebet sehr, sehr wichtig. Persönliches Gebet, Gebet füreinander, Gebet für die Gemeinde. Und deswegen haben wir das Kinderraum da oben links auch als Gebetzimmer gestaltet oder umgestaltet. Das heißt, das Zimmer funktioniert jetzt zweimal. Sonntagmorgen als Kinderraum und dann Karen macht ein bisschen Magic droben und dann ist plötzlich ein Gebetsraum oben. Und das ist für alle verfügbar. Wenn du denkst, ja, 10 Minuten habe ich, ich gehe kurz in die Gemeinde rein zum Gebet, dann komm bitte vorbei. Wir machen eine Liste für die, die privat beten möchten. Aber eigentlich, wenn das Büro auf ist, so ist das Gebetszimmer. Und wir können auch das ein bisschen gestalten. Ihr hört schon in meinem Wort, dass wir haben das noch nicht zu Ende gedacht. Ja, wir wissen nicht genauso, wie das funktionieren wird. Aber wir haben gedacht, Gott hat gesagt, Gebet ist wichtig. Und wir wollen so anfangen. Mit was wir haben, mit den Ressourcen, die wir schon haben. Ja? Wir haben keine Ressourcen, ein neues Gebetszimmer irgendwie aufzubauen, ja, mit einer schlauer Schlüssel drauf, wo man einen Code eintippen kann, damit das 24 Stunden verfügbar ist. Das können wir noch nicht machen. Vielleicht kommt das später. Aber wir haben angefangen mit was wir haben. Genauso bei das Volk in Esra. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne benutzen. Gebet ist immer ein Zeichen des Vertrauens, weil hier erkennen wir, was wir glauben. Es kommt immer wieder zu mir die Herausforderung, Nigel, warum betest du nicht mehr? Warum betest du nicht mehr? Und die Antwort, weil ich bin mir nicht so sicher, dass mein Gebet was bringt. Ja, ich sage vor euch, stehe hier ganz ehrlich vor euch, ja. In einige Bereiche bete ich laut und stark und fest, weil ich in diesem Bereich Glauben habe, dass es was bringt. Ja? Und ich muss selbst mich nochmal demütigen vor Gott und ihm fragen, komm Herr, mach was in meinem Herz. Weil ich weiß, das Gebet wirkt. Ich weiß, das Gebet was verändert. Ich muss es nur mehr glauben und mehr wissen. Funktioniert Gebet wirklich oder nicht? Wir sind praktische Menschen, die meisten von uns. Ja? Wenn etwas funktioniert, das machen wir. Wenn es funktioniert nicht, das machen wir nicht mehr. Aber beim Gebet, wenn ich so bei diesen zweiten Position bin, muss ich wieder daran denken, Herr, hilf mir, hilf mir. Diesem Bereich zu wachsen. Also 5 Aspekte vom Vertrauen. Vielleicht trifft dir der eine oder der andere an. Bei mir 1, 2, 3, 4, ja, bei mir treffen alle 5 an. Ja, ich muss dann nochmal zum Herr gehen und sagen, Herr, hilf mir. Ich will mehr Vertrauen haben und ich will mehr praktische, lebendige Vertrauen haben. Ja, nicht nur Vertrauen hier, ja, das bringt so wenig, sondern mit meinem Leben. So, applied faith, angewendete Vertrauen. Ja. So, das können wir von Esra lernen. Ich würde euch nochmal ermutigen, besonders für diese Woche Kapitel 3 zu lesen und dem Herrn fragen, was wirst du mir sagen? Was gibt es mehr her? Und jetzt beten wir.